Radio SRF.
SRF 1, die Samstagsrundschau. Mit Oliver Washington.
Gast in der Samstagsrundschau ist der grüne Nationalrat Balthasar Glättli. Über zwei Themen rede ich mit ihm in der nächsten halben Stunde, über seine neue Funktion bei den Grünen. Der Balthasar Glättli soll in einer Woche zum neuen Präsident der Grünen Schweiz gewählt werden. Wo stehen die Grünen heute und wohin wird er sie führen? Und das zweite Thema, das CO2-Gesetz, das der Nationalrat diese Woche beraten und verschiedene Verschärfungen beschlossen hat. Herr Glättli, fangen wir an mit dem CO2-Gesetz. Welches ist für Sie der wichtigste Punkt dieser Revision?
Ganz zentral ist, dass wir es geschafft haben, jetzt eine Flugticketabgabe einzuführen. Und zwar nicht darum, weil das eine enorm riesige Lenkungswirkung hat. Für das müssen wir allenfalls noch nachbessern, die vielleicht auch noch ein bisschen höher ausgestalten dann im Ständerat. Aber darum, weil uns das ganz viel Mittel gibt für einen Klimafonds, wo die Innovation in die zukünftigen Verkehrsträger, aber auch Investitionen zum Beispiel in Alternative, in Nachtzüge ermöglicht und wo am Schluss auch dazu führt, dass die Menschen, und zwar 90% in der Schweiz, die wenig fliegen, mehr Geld in den Taschen haben. Also es ist sozial, ökologisch und innovationsfreundlich.
Sie sagen, die Lenkungswirkung, die wird zuerst sehr beschränkt sein. Jetzt wird sie nachher zwischen 30 und 120 Franken hoch sein. Können Sie dann beziffern, wie hoch sie müsste sein, damit sie eine Lenkungswirkung würde verursachen?
Das ist noch schwierig zu sagen. Und ich denke, das wird man am Schluss erst im Nachhinein können, festhalten. Und zwar aus dem Grund, weil wir ja auch gar noch nicht wissen, wie sie genau ausgestaltet ist. Wir haben den Rahmen jetzt gesetzt vom Parlament. Je nachdem schraubt der Ständerat an dem Rahmen einmal um. Aber wie es dann ganz genau ausgestaltet ist, das legt der Bundesrat fest. Und von dem wird es auch abhängen, wie fest das es lenkt. Ich glaube aber, bei ganz, ganz häufigen Vielflügern, und das sind ja die, die dann wirklich viel zahlen müssen, dort ist es sicher etwas, das dann einschenkt, dass man mehrere hundert Franken pro Jahr
drauf zahlen
muss.
Die haben natürlich das Geld, oder? Die haben natürlich das Geld, um sich das brechen, um sich das
die
leisten.
Die haben zwar einerseits das Geld, das ist richtig, eben, es trifft vor allem auch die Reichen, die Wohlhabenden, die Gutverdienenden, aber gleichzeitig werden die trotzdem, wenn es dann ein dreistelliger Frankenbetrag ist bis zu 1000 Stutz, dann überlegt man sich zweimal, ob man das will oder nicht.
Aber das Interessante ist ja, dass es eigentlich keine Lenkungswirkung hat. Das weiss man erst, seit die Sotoma-Studie auf dem Tisch liegt. Vor ungefähr 3, 4, 5 Wochen ist das, glaube ich, gewesen. Und vorher ist es so ein bisschen nebulöser gewesen. Und jetzt sagen Sie aber ehrlich, die ist sehr beschränkt und es geht eigentlich darum, zum Geld umverteilen und zum Geld abzuwacken, um dann in dem Klimafonds können investieren. Hätte man das nicht schon von Anfang an ehrlicher so müssen kommunizieren, dass so, wie sie jetzt konzipiert ist, die Klimabedeutung, mindestens die Lenkungsbedeutung, die ist relativ beschränkt.
Also eben zuerst mal, man muss zwischen der Lenkungsbedeutung und der Klimabedeutung unterscheiden. Das Zweite ist, die Sotomo-Studie ist eine von verschiedenen Studien und darum bin ich vorher vorsichtig gewesen und gesagt, die Zukunft wird zeigen, wie viel das gelenkt wird. Das Ziel ist natürlich, dass vor allem die mega viel Flüger, die etwa 5% sind von unserer Bevölkerung, dass die es wirklich tief im Portemonnaie auch spüren und dass die einen Anreiz haben, weniger zu fliegen. Und auf der anderen Seite, dass die im ländlichen Raum Menschen mit einem tiefen Einkommen, die schon heute eigentlich sehr viel weniger fliegen als der Durchschnitt, dass die auch eine Belohnung bekommen im Sinne von einem Ökobonus.
Ich hätte noch auf andere Kritikpunkte eingehen. Der Hauseigentümerverband zum Beispiel sagt, dass wir mal die Flugticketabgabe verlassen. Der Hauseigentümerverband sagt, wenn es um Sanierungen von Immobilien geht, dass die Sanierungen am Schluss auch zu höheren Mieten dürften führen. Sie sind auch noch Vizepräsident vom Mieterverband. Das kann nicht Ihr Ziel sein.
Nein, es ist nicht mein Ziel, dass es zu überhöhten Aufschlägen kommt. Das Problem ist das.
Aber es kommt zu Aufschlägen.
Nein, eben. Es gibt einen Unterschied zwischen den überhöhten Aufschlägen und vertretbaren Aufschlägen. Dort, wo einfach die wirklichen realen wertvermehrende Investitionen übergeschlagen werden. Dann ist das im Sinn vom Mietrecht, ist aber auch etwas, wo wir vom Mieterinnen- und Mieterverband nicht bestreiten. Was wir bestreiten, ist die heutige Pauschalisierung. Heute gibt es eine viel zu hohe Pauschale, wo man sagt, das wird einfach, bei einer Gesamtsanierung ist so ein Anteil wertvermehrend. Das führt zu einer überhöhten, Erhöhung der Miete. Das Zweite ist, wir verlangen natürlich, dass wenn so eine Subventionierung stattfindet, das ist ja ein Beitrag aus dem Gebäudeprogramm, wo gespeist wird aus der CO2-Abgabe. Das ist eine Subvention, die soll unterstützen, dass es mehr Sanierungen gibt. Wenn es so einen Beitrag gibt vom Staat, dann soll er auch genauer anschauen, ob das wirklich korrekt verrechnet wird.
Also müsste er sich überwachen.
Genau. Und das ist etwas, wo wir im Moment leider noch keine Mehrheiten dafür haben, aber wo wir weiterhin werden uns dafür einsetzen.
Aber das heisst auch, als grüner Nationalrat haben Sie etwas zugestimmt, wo möglicherweise auch Ihrem Herz, ich sage jetzt mal, als Mietervertreter ein bisschen widerspricht. Haben Sie etwas zustimmen müssen?
Ja, es ist so, dass, ich sage jetzt, in dem Bereich ist die Vorlage durchaus noch verbesserungswürdig. Sie ist auch in vielen anderen Bereichen verbesserungswürdig. Nur schon die Ziele sind eigentlich viel zu gering, um das zu erreichen, was wir uns verpflichtet haben mit dem Pariser Abkommen.
Aber das hätte ich
das Wichtige ist, dass es doch ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und ich denke, man muss den Hauseigentümerverband dann auch beim Wort nehmen. Wenn er sagt, Achtung, soziale Unbalance, dann muss man sagen, okay, wenn ihr euch dafür einsetzt, bei euren Mitgliedern, dass sie nur das draufschlägt, was sie wirklich dürfen, dann nachher ist die Vorlage nicht so unsozial.
Der Hauseigentümerverband sagt auch, dass viele Hausbesitzer das Geld gar nicht haben oder allenfalls von den Banken gar nicht überkommen, um ihre Immobilien entsprechend zu sanieren.
Darum braucht es ja eben das Gebäudeprogramm.
Gut, aber also,
das ist ein kleiner Beitrag, ist ein Beitrag, der zum Teil dann auch noch ergänzt wird durch Beiträge der Kantone. In einzelnen Städten gibt es auch noch mal zusätzliche Unterstützung. Von dem her, nein, es ist natürlich etwas, wo man durchaus einen Anreiz hat. Das Zweite ist, es ist heute auch so, dass wenn man jetzt nicht überschuldet ist, ist es definitiv eine gute Zeit, um eine Hypothek aufzunehmen als Hauseigentümer, weil einem die so günstig gegeben wird, wie es noch nie war in den letzten Jahrzehnten.
Und trotzdem, es ist vielleicht nicht für alle so einfach, um dann die Hypothek wirklich überkommen. Wenn sie 75 sind zum Beispiel, dann schauen die Banken zum Teil genauer an. Aber das Geld, sagt auch zum Beispiel der Gewerbeverband, wenn wir von den Hauseigentümern noch kurz zu den Unternehmen schauen, der Gewerbeverband sagt auch, dass nach der Corona-Krise viele Unternehmen das Geld eigentlich auch nicht haben, was sie jetzt müssten in die Hand nehmen für die Investitionen.
Ja, genau darum ist es ja wichtig, dass man einen neuen Topf auch schafft, jetzt mit dem Klimafonds. Damit komme ich nochmal auf den Anfang zurück. Der Klimafonds, wo ja gespeisen wird, aus der Flugticketabgabe, die zur Hälfte in den Klimafonds geht. Das soll ja helfen, eben auch Innovationen vorantreiben, Investitionen zu unterstützen, auch die Forschung voranzubringen, dass zum Beispiel dann nachher günstiger ist, klimafreundlich sich zu verhalten. Und das Problem, das ich zum Teil sehe, beim Gewerbe, bei der Industrie, aber auch bei den Privaten, wenn sie zum Beispiel ein Auto kaufen, ist, dass sehr viele Leute nur immer den Anfangspreis sehen, also die Investition, und nicht die Gesamtkosten über die ganze Lebensdauer, Total Cost of Ownership. Und das führt dazu, dass man heute zum Teil noch Investitionen macht in Technologien, wo man muss sagen, da hat man Investitionen gemacht, die verloren sind. Also wo man unter dem Strich, wenn man jetzt ein bisschen mehr ausgegeben hat, über die ganze Lebensdauer massiv könnte sparen. Und einer von Zielen von dem Gesetz ist natürlich auch zur Erhöhung von der CO2-Abgabe, dass man die Anreize ein bisschen stärker macht.
Und das Interessante dort ist, wenn Sie von der Gesamt- oder von den Anfangskosten reden, der Gewerbeverband sagt auch, dass, weil jetzt die Anforderungen nochmal verschärft worden sind vom Nationalrat und weil die CO2-Abgabe sehr relativ schnell wird steigen, dass sich viele werden überlegen, lohnen sich die Investitionen oder kommen sie am Schluss nicht billiger, wenn sie sogar einfach banal CO2-Abgabe zahlen. Und dann wäre es sogar kontraproduktiv.
Ja, das ist nein. Die Frage ist, zahlen Sie CO2-Abgabe für eine Übergangsfrist und tun nachher zum Beispiel die Investition machen oder gehen Sie ganz grundlegend schnell innen und investieren in die Zukunft? Das ist etwas, was jedes Unternehmen für sich muss entscheiden. Das ist letztlich ein betriebswirtschaftlicher Entscheid. Da greift der Staat auch nicht ins Detail ein. Aber was der Staat natürlich macht da, ist, dass er eigentlich, also ehrlich gesagt, ist es sogar wirtschaftsfreundlicher so, wie es jetzt der Nationalrat beschlossen hat, weil Möglichkeiten quasi ausgenommen zu werden, die sind vergrössert worden. Also Möglichkeiten für ein Unternehmen von der CO2-Abgabe ausgenommen zu werden, weil sie Investitionen machen. Aus grüner Sicht müssen wir eigentlich dort sogar noch ein bisschen härter ansetzen, ehrlich gesagt. Jetzt heisst es ja, in vier Jahren muss sich so eine Investition rechnen, damit man dann nachher, man muss alle Investitionen machen, die sich in vier Jahren rechnen. Aber Sie wissen, gerade im industriellen Kontext ist der Investitionszyklus 10, zum Teil auch 20 Jahre, je nach Art von der Investition. Also man müsste dort sogar eigentlich mehr abverlangen, damit die Unternehmen könnten aussteigen aus der CO2-Abgabe.
Ich möchte noch kurz die Rolle der Grünen im Parlament. Die wird von den meisten sehr gelobt, dass sie da sehr eine pragmatische Rolle wahrgenommen haben. Auch der Bastien Schicho, der wird sehr gelobt also für seine Rolle, die er hat als Präsident von der UREG. Aber etwas fällt auf bei den Grünen. Sie haben auch eine Nationalrätin in der eigenen Fraktion, die Nein gestimmt hat zu dem Gesetz. Das ist eine PDA-Frau aus dem Kanton aus der Romandie. Haben Sie da nicht auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn jemand aus der eigenen Fraktion am Schluss das Gesetz ablehnt?
Also zuerst zur Präzisierung. Stefanie Prezioso, von der redet sie, Genfer Nationalrätin, ist eine Nationalrätin von der Bewegung Solidarité, nicht von der PDA.
Entschuldigung.
Ich glaube, da würden beide jetzt, der andere, der PDAler in der Fraktion und sie aufjucken, wenn man sie da der falsche Etikette labeln würde. Aber das zur Präzisierung. Das Zweite, das ist eine Fraktionsgemeinschaft und es ist klar, jemand mit einem anderen Parteibüchli kann eine andere Meinung haben.
Aber Sie
und
haben
das Dritte, wir haben einen Teil von diesen Anträgen angenommen, einen anderen Teil haben wir abgelehnt und wir teilen vor allem die Schlusseinschätzung von unserem Fraktionsgespänli überhaupt nicht. Ihre Schlusseinschätzung am Schluss Nein zu sagen zu dem Gesetz, das ist aus Sicht der Grünen eine verheerende politisch falsche Entscheidung und zwar aus dem Grund, weil zwar, da sind wir uns einig, das Gesetz bei weitem noch nicht genügt, für die Pariser Klimaziele zu erreichen. Aber wenn man Nein sagt, fällt man zurück auf das alte Gesetz, das jetzt dann ausläuft. Also man hat nicht nur weniger, sondern zum Teil gar nichts mehr an Klimaschutz. Und da muss man dann sich schon fragen, will man lieber einen ersten wichtigen Schritt in die richtige Richtung oder einen gewichtigen Schritt in die falsche zurück.
Und dann stellt sich die Frage, warum schliessen Sie die Damen nicht aus? Weil sie eine Gemeinschaft sind?
Also jetzt, nein.
Oder geht es am Schluss um die Frage, also es geht ja auch um die Sitz, die Sie haben in den Kommissionen?
Schauen Sie, in den meisten Fraktionen hat es innerhalb der Leute, die in der gleichen Partei waren, da unterschiedliche Haltungen gegeben zu dem CO2-Gesetz.
Aber das ist ja eine Grundfrage, für die Grünen.
Nein, aber jetzt, ich sage jetzt einmal, also für die SVP ist es auch eine Grundsatzfrage. Die haben ja schon das Referendum angekündigt und trotzdem hat es umgekehrt bei der SVP sogar Nationalräte gegeben, die Ja gestimmt haben, weil sie gemerkt haben, das bringt der Schweiz mehr Unabhängigkeit, das bringt der Schweiz auch eine Vorreiterrolle bei der Innovation, was am Schluss der Wirtschaft nützt. Also von dem her, das ist normal. Parlamentarierinnen und Parlamentarier, das steht in der Bundesverfassung, die stimmen ohne Instruktion, das respektieren
aber
wir, aber inhaltlich ist
für Sie ist sie wichtig, weil Sie damit auch Kommissionssitz haben. Das ist, glaube ich, so, oder? Sie gewinnen dank dieser Frau gewisse Kommissionssitze und das heisst, ein bisschen plakativ, die Macht in den Kommissionen ist ein bisschen wichtiger als die Kohärenz von der Fraktion.
Also sie würde ja nicht anders stimmen, wenn sie nicht bei uns wäre. Im Gegenteil, wir haben sie in gewissen Fragen können überzeugen, mit uns zu stimmen, wo sie vielleicht sonst nicht mit uns gestimmt haben. Sie hätte das auch abgelehnt, wenn sie ganz allein wäre. Von dem her hätte das nicht am Endresultat geändert. Aber sie ist nicht Grüne und sie hat in dem Sinne das Recht, aus meiner Sicht falsche Meinung zu vertreten.
Gut, ich habe noch einen letzten Punkt gestern. Wenn wir bei diesem Klimathema noch bleiben. Gestern hat der Klimagipfel stattgefunden, wo Frau Ritz am Wahlsonntag sozusagen eingefordert hat. Jetzt heisst es ja nicht mehr Klimagipfel, sondern Klimadialog mit der Wissenschaft und den Parteien. Da sind Sie gewesen. Ist jetzt da irgendwie, was weiß ich, was ist da rausgekommen gestern?
Da haben wir miteinander abgemacht, Vertreter von den unterschiedlichen Parteien, die da sind, dass wir da noch nicht kommunizieren. Man wird sich ein zweites Mal noch treffen. Es ist ein Klimadialog. Es hat das Format ein bisschen geändert. Es steht jetzt quasi unter dem, wie soll ich sagen, unter dem Dach von der Wissenschaft. Und das ist ein guter Austausch gewesen. Das kann ich, so viel kann ich, glaube ich, sagen, ohne dass ich unsere Abmachung verletze. Für mich ist es sehr spannend gewesen, zu sehen, wie offen und gut, dass man miteinander diskutieren kann, eben wenn die Mikrofone nicht angeschaltet sind. Und dass, ich sage es jetzt mal so, auch wenn man sich sicher im Detail weiterhin in vielem nicht einig ist, aber dass bei ganz vielen Politikerinnen und Politikern von links bis rechts das Verständnis dafür, dass die Klimakrise eine von allergrössten, wenn nicht die grösste Herausforderung ist, die wir uns jetzt auch als Politiker in Bundesbern stellen in den nächsten Jahren, das ist sicher gewachsen. Und ich glaube auch, dass der Grünrutsch, den es gegeben hat in den letzten Wahlen im Herbst, dass der sicher das noch verstärkt hat. Und das ist gut so.
Sind dann da gestern alle Parteien, wie das ja der Anspruch war, mit dabei gewesen?
Eben, wir haben gesagt, wir sagen nicht über einzelne Personen, okay, die da sind, aber es ist von links bis rechts, ist die Vertretung da gewesen. Und es ist ein guter Austausch gewesen, aber es ist auch in dem Sinn nicht ein Austausch gewesen, wo man jetzt schon ein gemeinsames Programm gemacht hat, sondern die Wissenschaft hat gezeigt, wo die Herausforderungen liegen. Und wir haben versucht, aus unseren je unterschiedlichen Perspektiven, auch von der Wissenschaft, Antworten auf unsere Fragen überzukommen.
Reden wir über die Grünen. Sie sollen in einer Woche der neue Präsident werden, gewählt werden von der Grünen Partei Schweiz, der Nachfolger von der Frau Ritz werden. Was ein bisschen auffällt, wenn man die Grünen anschaut, so in den letzten Wochen und Monaten, sie haben zwar einen historischen Wahlsieg gehabt, sie haben ganz viele neue Köpfe im Parlament, sie haben nachher ein neues Präsidium. Das wäre eigentlich eine ideale Möglichkeit gewesen, wie soll ich jetzt mal sagen, für eine Erneuerung von dieser Partei. Aber die Grünen sind ein bisschen von der Bildfläche verschwunden in den letzten Wochen und Monaten.
Also, zuerst einmal, glaube ich, hat sich die politische Landschaft und, wenn Sie von der Bildfläche reden, die mediale Landschaft in den letzten paar Wochen und Monaten ja eigentlich nur um ein Thema gerüttelt.
Aber dann haben andere Corona. Parteien haben es fertig gebracht, um ein bisschen kritischer, oppositioneller
auftreten. Zuerst einmal, also wenn man anschaut, ist einfach quasi von Seite 1 bis zur letzten Seite ist Corona gewesen. Man kann jetzt das gut oder schlecht finden, es ist natürlich ein sehr einschneidendes Ereignis gewesen, aber da sind alle Parteien sind zuerst einmal auch einen Schritt zurückgegangen und haben gesagt, jetzt muss ein Ruck durchs Land, wir müssen jetzt zusammenheben. Wir haben uns relativ schnell eingebracht, durchaus mit kritischen Stimmen, was jetzt auch der institutionelle Rahmen anbelangt. Ich selber habe ein grosses Interview gegeben, noch vor dieser außerordentlichen Session, wo ich gesagt habe, wir müssen uns auch überlegen, wie weitreichend sind die Notrechtskompetenzen vom Bund, aber, also vom Bundesrat, aber auch vom Parlament. Und hat es da die nötigen Checks and Balances oder nicht? Gut, ich meine, nicht.
Ich muss vielleicht die Frage ein bisschen anders stellen. Hätten Sie nicht kritischer müssen auftreten? Sagen wir es mal so. Sie sind sehr gouvernemental gewesen und Sie sind aber trotzdem immer noch die Oppositionspartei ein bisschen brav auftreten.
Bei uns ist Kritik und Opposition ist nicht... wir sind nicht ein Kind in der Trotzphase, das einfach trötzelt, weil es jetzt in dieser Phase ist. Wir sind in dem Sinne nicht eine laute Oppositionspartei, einfach darum, weil wir eine laute Oppositionspartei sind, sondern wir sind dort laut, wo wir das Gefühl haben, es läuft falsch, und wir sind dort konstruktiv, wo wir das Gefühl haben, man kann so mehr bewirken. Und wir sind als grüne Partei, die jetzt auch in diesem Wahlkampf im letzten Jahr immer sehr stark auch uns auf die Wissenschaft abgestützt hat, gesagt, die Klimafrage, da muss man die Wissenschaft ernster nehmen. Es gibt kaum ein Feld, wo der Konsens so breit, so tief und so, ja, so fest abgestützt ist, wie dass man muss viel, viel ehrgeiziger gegen die Klimakrise und für mehr Klimagerechtigkeit kämpfen. Und dann wäre es schon ein bisschen komisch, wenn man dann in so einer Situation, wo die Wissenschaft auch, eben halt jetzt andere Wissenschaftler, natürlich mit viel mehr Unsicherheit, sagen, wenn man vorsichtig ist, macht man das, wenn man vorsichtig ist, macht man dieses, dass wir dann einfach sagen, Bullshit, ja, wir würden jetzt gerne weiter spazieren, wir würden jetzt gerne irgendwie grosse Veranstaltungen machen oder in die Disco gehen.
Ich will gerne über die Grünen reden, Sie sollen eben der neue Präsident werden. Was ist Ihr Ziel, wenn Sie die Grünen als, ich sage jetzt mal, als Dach von der verschiedenen sozialen Bewegungen positionieren, oder geht es primär darum, dass Sie im Parlament Brücken bauen, Allianzen schmieden, sozusagen die Macht dort ausleben.
Das Erste ist, glaube ich, dass man ein Dach ist von den sozialen Bewegungen, ist, glaube ich, so wie eine Ur-DNA. Das ist ein Kerngrundverständnis von allen Grünen.
Und das wollen Sie stärken?
Und das ist für mich zentral. Und zwar einfach darum, weil ich denke, dass gerade, dass man dann am Schluss auch im Parlament Veränderungen anbringt, braucht es Druck auch von unten aus der Bevölkerung.
Da gibt's
Konkurrenz. Und auf der anderen Seite, ja, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen sowohl als auch. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir jetzt auch natürlich eine grössere Verantwortung mit dem vergrösserten Einfluss, dass wir auch versuchen, wirklich auch Kompromisse zu schmieden, ohne unsere Seele zu verkaufen.
Bei den sozialen Bewegungen wird es Konkurrenz geben von der SP. Der Herr Wermuth und Frau Meier, die möglicherweise das Präsidium übernehmen, die wollen das ja auch. Und im Parlament ist mir etwas aufgefallen. Sie haben das Interview kürzlich gegeben, das Sie vorher schon erwähnt haben, wo Sie explizit CVP erwähnen. Und da sagen Sie, wir müssen zur CVP und auch zu potenziellen CVP-Wählern einen Draht finden. Über das wertkonservative Element können wir Grünen das schaffen. Das sind, wenn ich das richtig verstehe, auch ein bisschen neue Töne.
Ja, das sind, denke ich, so ein bisschen von dem, was man nach aussen sagt, sind das neue Töne und hast in dem Sinn auch einen neuen Akzent, den ich versuche zu setzen. Für mich sind die Grünen immer klar eine linke Partei gewesen und sie werden das bleiben. Also das vielleicht vorab, dass man da nicht das Gefühl hat, es ginge jetzt um irgendeine Mitte-Strategie. Das ist nicht der Fall. Das würde weder zu meiner politischen Vergangenheit noch zu meinem politischen Verhalten jetzt auch und zu dem von den Grünen immer anpassen. Aber ich glaube, man muss eine Sprache finden und auch einen gemeinsamen Grund finden, wie man kann Menschen ansprechen kann, die jetzt vielleicht so ein bisschen mit dieser mehr klassenkämpferischen Rhetorik, wo jetzt gerade auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Cedric Wermuth sollte gewählt werden, vermutlich dann bei der SP auch Einzug halten, wo von dem vielleicht ein bisschen abgeschreckt sind. Und man muss das betonen, was man gemeinsam hat, wo ich jung gewesen bin. Also in den 80er Jahren, da hat es eine Bewegung gegeben, dass in den Kirchen, also in der reformierten und in der katholischen Kirche, Gerechtigkeit, Friede, Bewahrung der Schöpfung ist. GFS ist das Motto gewesen dort. Und das ist etwas, wo ich denke, wo zeigt, dass es nicht eine Erfindung jetzt von mir, sondern dass es gerade in Kreisen, die jetzt vielleicht eher wertkonservativ sind, bei der ökologischen Frage durchaus eine Anschlussfähigkeit gibt.
Und damit geht es natürlich auch um die Arbeit im Parlament.
Also Arbeit im Parlament, natürlich, ich habe gesagt, einerseits habe ich gesagt, vor allem auch vielleicht potenzielle CVP-WählerInnen, die könnten nachher allenfalls auch Grün wählen. Auf der anderen Seite CVP im Sinn von ihrer Fraktion, weil man muss das ganz klar aussprechen. Viele haben jetzt die Erwartung nach dem Grünrutsch, dass quasi die Grünen zusammen mit ihren Allianzpartnern, mit der SP, aber auch im Umweltschutz sind auch GLP-Allianzpartner, dass wir quasi können plötzlich jetzt neue Mehrheiten machen. Nein, von dem sind wir immer noch meilenweit entfernt. Und darum brauchen wir CVP. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass man CVP jetzt quasi ins rechte Lager treibt oder sie lässt ins rechte Lager sich abschleichen, wenn ich das manchmal ein bisschen das Gefühl habe, wenn ich so ein bisschen die politischen Akzente von Gary Pfister, vom Präsidenten.
Und wenn man mit den CVP-Vertretern aus dem Ständerat redet, über die Grünen im Ständerat, dann heisst, die Grünen werden als Anhängsel von der SP wahrgenommen. Da müsste schon noch eine Emanzipation stattfinden.
Im Ständerat ist es eine ganz besondere Situation. Dort will man ja eigentlich, dass die Grünen am besten mal 4 Jahre schweigen. Das ist, der Ständerat ist so ein Gremium.
Aber wenn Sie wollen Brücken bauen, müssen Sie das auch im Ständerat machen?
Der Ständerat ist ein Gremium, wo wirklich, wie soll ich sagen, wenig geschriebene und ganz viel ungeschriebene Regeln hat. Und wir sind jetzt, wie soll ich sagen, unsere Gruppe hat sich selber so ein bisschen auch manchmal bezeichnet, wir sind ein bisschen Punks im Ständerat, weil wir sind jung, wir sind dynamisch, wir sind Frauen. Es sind ein Mann, 4 Frauen. Und das ist gerade etwas, wo dreifach, und das sind wir noch grün, und das ist etwas, wo quasi dreifach quasi gerade ganz viele von diesen Ständeherren abschreckt. Und dort muss man wie ein gutes Equilibrium finden, einerseits sich zum Teil auch einfach anpassen. man muss sich dort zuerst mal anpassen, dass man respektiert wird. Das ist wie wenn man in eine neue Klasse kommt, kann man nicht zuerst einfach neue Regeln durchsetzen. Auf der anderen Seite aber darf man eben, das gilt auch für unsere Ständeratsgruppe, man darf seine Seele nicht verleugnen und man muss dann halt einmal für das einstehen, wo man die Überzeugung hat.
Das ist CVP und die SP wird wichtig bleiben, logischerweise. In der Arbeit, und wenn man mit SP-Politikern redet, im Parlament, dann, ich weiss nicht, ob man dem soll Ressentiments oder irgendwie so ein bisschen, sagen jetzt mal, leicht Bad Feelings, gehört man zum Teil schon raus. Und es gibt ein Stichwort, wo mir aufgefallen ist in den letzten Wochen, die sogenannte Habeckisierung von Robert Habeck, Präsident von der Deutschen Grünen.
Co-Präsident
von der Deutschen Grünen, so die Haltung, dass man das Gefühl hat, man hätte moralisch eh recht und darum müssen wir konzeptionell nicht wirklich affin eigene Konzepte entwickeln. Und was dahinter steht, ist so ein bisschen ein Vorwurf von der SP, dass die Grünen viel auch wissen von der SP in der letzten Zeit, in den letzten Jahren profitiert haben. Können Sie das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen? Weil Sie sind ja schon sehr stark abhängig von der SP im Parlament.
Das Einzige, also was ich nachvollziehen kann, ist natürlich ein gewisser Frust, weil obwohl es nicht nur ein Grünrutsch war, sondern auch ein Linksrutsch. Also es war nicht einfach eine Verschiebung im letzten Herbst zwischen den SP und den Grünen, wie in früheren Jahren, wo man quasi Wähleranteile hin und her geschoben hat, aber der links-grüne Block nicht stärker war. Wir sind als links-grüner Block gestärkt worden, aber es hat natürlich Kantone gegeben, wo die SP auch verloren hat. Und vor allem haben wir jetzt nicht mehr die Rolle vom Juniorpartner alleine drum.
Aber dahinter
die kleine Schwester ist jetzt erwachsen worden. Wir sind fast gleich viele Leute.
Der Vorwurf, dass sie selber sozusagen weniger Konzepte auf den Tisch legen, inhaltlich politische, und sich stärker bei der SP von der SP.
Das ist A, das ist Quark und B, also jetzt gerade wenn wir, also sie widersprechen sich ein bisschen selber von den Rückmeldungen quasi aus dem Parlament. Sie haben vorher zu Recht betont, wie man quasi auch sehr viel Respekt dem jetzigen Präsident von der Umwelt- und Raumplanungskommission von der UREC, Bastian Giro, entgegenbringt, weil er ein absoluter Kompetenzträger ist im Umwelt-, im Klimaschutz.
Und wir sind das Konzept von der Partei.
Ja, also die Partei wird gemacht von den Politikern und Politiker sind Parteipolitik. In diesen Bereich sind unsere Fachleute in den Kommissionen und ich glaube, ja, also wenn es jemanden gibt, wo ich das Gefühl habe, er hat seine Dossiers à fond, beherrscht sie à fond. Dann ist es ein Bastien Giraud oder jetzt ein Adèle Torrens, wo das Gleiche im Ständerat weiterträgt. Aber was natürlich richtig ist, ist klar, wir haben ganz viel neu. Wir sind zwei Drittel Neugewählte und das heisst, die müssen sich zum Teil dann in gewissen Themen auch noch einschaffen.
Ich will noch ein Stichwort, das müssen wir noch kurz ansprechen. Wir haben noch etwa zwei Minuten. Herr Glättli, die Bundesratsvertretung. Ich nehme mal an, das muss ein strategisches Ziel sein. Sie haben im letzten Herbst gesagt, Sie würden sich bei jeder Vakanz antreten, sich überlegen, ob Sie es hören. Das gilt noch immer.
Das gilt. Es ist aus meiner Sicht in dem System, das wir haben, das ja nicht ein Oppositionsregierungssystem ist, sondern wegen der direkten Demokratie ein System, wo jede Partei auch Opposition ist und möglichst viele Parteien auch in der Regierung, ist es schädlich für die Demokratie und schädlich für die Idee von der Zauberformel, möglichst viel Kräfte einzubinden, wenn eine so eine grosse Zahl von Menschen wie noch nie in den letzten Jahren, mit Ausnahme von dem kurzen SVP-Rausschmiss, nicht in der Bundesregierung vertreten
sind. Ist es im Herbst nicht auch ein taktischer Fehler gewesen, das zu sagen? Weil damit ist eigentlich völlig klar gewesen, dass es in dieser Legislatur keine Vakanz gibt.
Wir hätten auf keinen Fall einen Sitz bekommen im letzten Herbst, im letzten Dezember, wenn nicht jemand uns den freiwillig gegeben hat. Das ist immer so, das ist das System. Es müssen einem die anderen den Sitz geben. Ja. Was wichtig war, ist, wir sind nach Jahren
der Legislatur, dass es keinen Rücktritt wird geben wegen dem.
Wir sind seit Jahren das erste Mal wieder angetreten. Und zwar, weil wir unterdessen zwischendurch auch unter meiner Fraktionsführung immer gesagt haben, wir machen keine Alibi-Kandidaturen, sondern wir kommen dann, wenn wir auch eine Unterstützung haben von der Wählerinnen und Wählerschaft, ein klares Signal als das vom letzten Oktober kann man sich kaum vorstellen. Von dem her sind jetzt schuldig zu liefern die anderen.
Genau, aber dass sie sozusagen damit Türen auch zugemacht haben, dass es überhaupt zu einer Vakanz könnte kommen in dieser Legislatur. Das ist ja, glaube ich, auch ein Faktum.
Also Türen zugemacht in dem Sinn, dass die anderen nicht wollen, Öffnungen machen, das hat unseren Erfolg und nicht unser Verhalten, dass wir dem Erfolg auch Konsequenzen folgen.
Herr Glättli, es ist 59:20. Wir müssen das Gespräch hier leider beenden. Besten Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind.
Danke.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.